Was für ein Lied. Du bist gut. Gut. Du bist gut, Herr. Du lässt mich nie allein. Und wir bekennen das ja miteinander. Du bist gut. Und ich frage das einfach mal so rhetorisch. Ihr müsst da gar nicht antworten. Wer hat das eben aus vollem Herzen mitsingen können? Und wer hat eben gedacht, ja, das kann man ja mal singen. Aber ich gerade nicht. Das ist so eine Farce. Wenn ihr wüsstet, was ich gerade erlebt habe, und dann zu singen, du bist gut, kann man das singen? Ich lade euch ein, heute in ein spannungsreiches Thema zu kommen. Kann man singen, du bist gut, unabhängig der Umstände meines Lebens? Ich möchte uns dazu einladen. Ich möchte uns einladen, das einmal auszuhalten. Diese Zeugnisse, die wir hier ja nur, sagen wir, ein wenig mitbekommen haben von dem, was Gott unter uns tut in diesen Tagen und Wochen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns Anteil gegeben habt. Silke, deine Rückenschmerzen sind weg. Du fährst mal wieder 200 Kilometer auf deinem Rad. Ob das gut ist, kann man ja mal überlegen. Also, aber auf jeden Fall, du bist schmerzfrei und du gibst Gott dafür die Ehre. Und so weiter. Wir erleben handfeste Wunder unter uns. In der Segnungsstation, in der ich letzten Sonntag sein durfte, hier im Gottesdienst mit Gebet für Heilung, kam ein junger Mann nach vorne und die Person, mit der ich zusammen gebetet habe, wir wussten, da kommt jemand und bringt zwar ein Thema, aber eigentlich bringt er sein Leben und vertraut sein Leben Jesus an. Alter Falter, war das großartig. Das sind Wunder. Ich hörte unlängst auf einer Konferenz, dass Eltern ein Kind hatten, einen Jungen, der noch recht jung war, von Krebs befallen. Und zwar so, dass eigentlich nichts mehr zu machen war. Und dann wurde gebetet. Und sie hatten den Eindruck, Gott hat gewirkt unter dem Gebet. Und sie gingen mit dem Kind zum Arzt und die sagten, es ist nichts mehr festzustellen. Das ist ein Wunder. Das ist wundervoll. Und das tut Gott in unseren Tagen, mitten unter uns. Das ist menschlich nicht erklärbar. Da ist Heilung, da ist Wunder. Und wir erleben genauso Trost. Wir erleben, dass Menschen sich gehalten wissen, getröstet, geborgen, mitten in ihren Schwierigkeiten und sagen, das ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Frieden, der allen Verstand übersteigt. Das kann ich nicht begreifen, das kann ich auch nicht erklären. Das ist aus einer anderen Welt. Ja, das ist aus Gottes Welt. Das erleben wir dieser Tage. Und gleichsam erleben wir Fragezeichen. Und ihr sitzt hier auch mit einigen Fragezeichen. Und wenn ich hier vorne heute stehe, dann stehe ich mit beidem hier, ihr Lieben. Ich feiere die Wunder, die Gott unter uns tut, in mir, durch mich, hier in der Gemeinde, in unserem Land, auf dieser Erde. Das feiere ich. Und ich feiere das, dass ich beteiligt sein darf. Und gleichsam habe ich große Fragezeichen. Und denke, hier ist noch eine Baustelle, die ist noch unbeantwortet, die ist noch unbearbeitet. Und ich weiß das aus eurer Mitte. Eben habe ich so ermutigend davon berichtet, von dem krebsgeheilten Jungen. Und ich weiß aber auch, dass jemand aus unserer Mitte vor ein paar Jahren zu mir kam und sagte, wie kann das sein, eine so junge Mutter hinterlässt zwei Kinder und ihren Mann an Krebs gestorben. Ich habe in der letzten Woche, mit einer Familie Kontakt, zwei Teenagerkinder und beide Eltern plötzlich Krebsdiagnose. Ich habe vor ein paar Jahren meinen 16-jährigen Neffen beerdigt. Ist das ein Alter zum Sterben? Ich weiß von jemandem, der sehr intensiv Gebet gerade sucht hier aus unseren Reihen und gerade nochmal verschiedene Gebetsstationen und Möglichkeiten in Anspruch genommen hat und der Zustand verschlechtert sich nur noch. Das ist real. Das sind große Fragezeichen. Das ist Schmerz. Das sind tragische Situationen. Und wir wissen ganz genau, wie wir hier jetzt sitzen, in Frieden, in Freiheit, werden Menschen zeitgleich auf diesem Erdenball für ihren Glauben verfolgt und getötet. Das wisst ihr, ne? Wir haben ja regelmäßig den Gottesdienst für verfolgte Christen hier im Herbst. Da beten wir für unsere Geschwister weltweit. Das ist real. Und wir wollen so gerne verstehen. Wir wollen doch immer den Boden unter den Füßen haben, oder? Wer will das nicht? Am liebsten auch immer die Kontrolle. Und wenn das schon nicht möglich ist, dann soll es doch zumindest einen Sinn machen, oder? Also, wir wollen verstehen. Aber so ist das Leben nicht immer. Wir verstehen nicht immer, auch wenn wir das so dringend wollen. Wir erleben Wundervolles, Heilung, Tröstung. Gott greift übernatürlich ein. Aber wir erleben auch, dass Gott Dinge zulässt, dass Menschen leiden, dass Menschen sterben. Wurde da nicht gebetet? Hat Gott die übersehen? Kann man daraus singen, du bist gut? Einmal greift Gott ein und einmal nicht. Wie passt das zusammen? Wie gehe ich mit solchen irritierenden Ereignissen um? Auch in meinem Leben. Oder es gibt es doch auch bei uns, oder? Ich stehe hier so vor euch heute. Wie gehen wir damit um? Und wir kennen das Wirken Gottes, das Handeln Gottes in unserem Leben. Aber wir kennen auch, dass Gebete unbeantwortet zu bleiben scheinen. Situationen, vor denen wir ratlos und fassungslos stehen. Und wenn wir einfach mal so wollen, wir können sagen, wie im Bild, der Boden scheint uns unter den Füßen weggezogen zu sein. Es ist wie haltlos. Und wir wollen nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Den wollen wir gerne haben, da wollen wir sicher draufstehen. Aber das gibt es eigentlich schon immer. Wenn wir in die Bibel schauen, dann nimmt die Bibel da kein Blatt vor den Mund. Die Bibel spricht ganz deutlich in diese Situation hinein. Wir wollen ja immer alles wissen, so, ne? Auch wie ist das einzuordnen und das, und dann wissen wir Bescheid. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sind wir manchmal noch irritierter und denken beispielsweise ein Kapitel, wo ich uns nur Streiflichter gleich mal mit reinnehme, ist Apostelgeschichte 12. Da gibt es den Herodes und der Herodes ist hinter den Christen her und will sie töten. Kurz gesagt, und er ist da sehr erfolgreich. Er lässt einige ergreifen und misshandeln und wir lesen, dass er beispielsweise Jakobus tötet. Was? In der Aufbauzeit von Gemeinde Jakobus auf einmal getötet? Und dann nimmt er auch Petrus gefangen. Und die Gemeinde weiß um die Kraft des Gebetes. Die versammeln sich und die beten. Jakobus wird getötet. Und Petrus, vielleicht habt ihr die Geschichte vor Augen, wundersame Befreiung. Mitten im Gefängnis. Wie abgefahren war das? Die Ketten werden gesprengt, die Türen werden geöffnet. Ey, Wunder oder wie? Also wie man das vielleicht in irgendwelchen Filmen vielleicht nur denkt, das passiert vom sehenden Auge. Und die Soldaten können nichts tun. Petrus spaziert raus in die Freiheit, kommt zurück zu den betenden Geschwistern und sie feiern dieses Ereignis. Die Soldaten übrigens, die da nichts haben tun können, die lässt Herodes mal eben töten. Wieso eigentlich das? Die sind doch völlig schuldlos. Und wir versuchen uns einen Reim draus zu machen. Und wir sagen, bei Jakobus, Mensch, da haben sie doch richtig gebetet, der ist getötet worden. Petrus, haben sie da anders gebetet? Nee. Wir würden gerne sagen, ey, die Gemeinde betet und fleht und fastet vielleicht noch und es geschieht. Eingreifen, Heilung, Befreiung. Oder wir würden zumindest sagen, also wenn dann ein Tod zugelassen wird, na dann steht das in Gottes größerem Plan. Also da hat der Herr richtig was am Start und wir können das alle verstehen. Also das ist aufgrund von, und wir machen uns einen Reim draus. Aber beides wird nicht gesagt. Was machen wir damit? Wie gehst du damit um? Bei solchen Fragen, die sich irgendwie aufdrängen, Gott, wer bist du? Wie stellst du dich uns vor? Was lehrt es uns über dich? Wie lerne ich dich hier kennen? Wie kann ich dich vielleicht auch neu kennenlernen? Und dieses irritierende Kapitel zum Beispiel, Kapitel 12 in der Apostelgeschichte, wir sehen zumindest, Gottes Wege sind manchmal sehr unverständlich. Überhaupt Leben ist unverständlich, manchmal verwirrend. Gott mutet uns manchmal Wege zu, die wir nicht durchschauen können. Es gibt einfach nicht für alles Erklärungen, Begründungen, Gesetzmäßigkeiten. Und manchmal verstehen wir Gott richtig gut. Da freue ich mich immer drüber, wenn das der Fall ist. Manchmal verstehen wir Gott nur verschwommen. Und manchmal verstehen wir Gott gar nicht. Kennt ihr das? Manchmal denken wir, ey Gott, großartig, ich verstehe dich. Und manchmal so überhaupt gar nicht. Und es gibt ja häufig gute Erklärungen, so Zusammenhänge, die auf der Hand liegen. Kriege, die Menschen beginnen oder Umweltkatastrophen. Manches Leid, das wirklich so menschengemacht ist. Handgemacht, da sagt man, Mensch, das ist klar, die Ursache liegt auf der Hand. Aber in diesem Kapitel ist irgendwie eine Schwere, die ist nicht so richtig erklärbar. Gott, wieso? Deine Absichten sind uns nicht ersichtlich. Gott, du nahe Gott, du bleibst uns fremd. Und ich glaube, dass wir es schlecht aushalten können, nicht zu verstehen. Mir geht es jedenfalls so und ich beobachte, dass es uns allen allgemein so geht. Wir wollen doch gerne verstehen, oder? Was machen wir denn, wenn wir nicht verstehen können? Dann suchen wir vorschnell Begründung. Na, vielleicht hat Gott einen viel besseren Weg für dich gedacht. Oder wir suchen abstruse Gedankenschmieden so und sagen, es macht ja doch Sinn. Aber das ist wirklich abstrus manchmal. Erklärungszwang. Wir wollen Ursache und Wirkung verstehen, um das Leben wieder im Griff zu haben. Den Pharisäern ging es damals übrigens genauso. Die haben sich das schön leicht gemacht. Die hatten nämlich ein Register. Und zwar ein Register, auf dem alle Krankheiten aufgelistet waren, auf der einen Seite, und alle Herleitungen, Begründungen sozusagen, auf der anderen Seite. Sodass, wenn jemand zu ihnen kam, mit einer bestimmten Erkrankung, konnten sie Schublade X öffnen und sagen, das liegt an folgender Sünde. Das liegt an deinem Unglauben. Das liegt an deinen Vorfahren. Die hatten immer sofort Erklärungsgeschichten da. Das war so einfach. Deine Krankheit, kann ich sagen, liegt daran. Die haben sich das extrem einfach gemacht. Mit diesen Registern haben sie immer alles schön im Griff gehabt. Es konnte alles in eine Schublade gepackt werden, alles eingeordnet werden. Wenn Gott uns Leid zumutet, was dann? Ich glaube, wir haben manchmal auch solche Register. Naja, wenn er uns Leid zumutet, dann möchte er uns noch ein bisschen heiliger machen. Könnte man sagen. Oder andere sagen, nein, auf keinen Fall. Wenn Gott uns Leid zumutet, dann ist das Böse dahinter. Und dann will der Teufel uns nur, und dann versuchen wir das damit zu erklären. Also wir versuchen Ursache und Wirkung auch irgendwie in den Griff zu bekommen und schnell eine Antwort zu geben. Und beide Versuche sind irgendwie wirklich nur Versuche, den Schalter zu finden, erklären zu können, dahinter schauen zu können, irgendwie eine unverständliche Seite an Gott nicht zulassen zu können. Die darf es nicht geben. Aber ich habe gedacht, wenn wir so handeln, so denken, dann sind wir auch sehr schubladenmäßig unterwegs. Dann packen wir Gott in eine Schublade, unseren Nächsten und eigentlich uns selber auch. Dann engen wir ein und sagen, alles klar, habe ich eine Erklärung. Habe ich wirklich eine Erklärung für alles? Ich glaube nicht. Gott verstehen zu wollen, ist kein Rezept, das aus der Küche Gottes kommt. In der Bibel kennen wir es nicht, dass es immer für alles eine logische Antwort gibt, Erklärung, Ursache und Wirkung. Wir können alles immer verstehen. Das war den Griechen sehr wichtig. Die Griechen hatten für alles ihre Göttermythologie. Ähnlich wie die Pharisäer mit ihren Schubladen und dem Register. Die Griechen wussten, also bei Unwetter haben wir den Gott. Bei Liebesfragen jenen Gott. Wenn jemand in der Rettung kommen muss, haben wir den Gott. Also das war immer gleich zugeordnet. Und ich glaube, wir sind manchmal griechischer, als wir denken an der Stelle. Dass wir versuchen einzuordnen, um es wieder im Griff zu haben. Aber die Bibel redet gar nicht davon, einzuordnen und Gott zu verstehen. Und jetzt sage ich etwas, das mir ganz wichtig ist. Die Bibel spricht von etwas anderem, nämlich Gott zu erkennen. Das ist ein Riesenunterschied. Gott zu verstehen heißt, ich habe ihn eigentlich im Griff. Ich weiß Bescheid. Ich kann dir alles erklären. Ihn zu erkennen ist ein hebräischer Begriff für Beziehung. Das ist ein Beziehungsbegriff, Gott zu erkennen. Und das können wir immer tun, in jeder Lage. Gehen wir zurück, ganz an den Anfang der Bibel, da lesen wir, Adam erkannte Eva. Was war das denn bitte für ein Moment? Wurden ihm da die Augen geöffnet und er sah zuerst, welche Holde da an seiner Seite ist? Schmucke Hecke, so, oh, habe ich noch gar nicht gesehen? Nein. Das nächste ist, und sie ward schwanger. Ups. Aufklärung ist hinter uns, wir wissen, wie das geschieht. Was geschieht denn bitte in dem Erkennungsbegriff? Absolute Hingabe. Sich einander schenken, sich öffnen, sich anvertrauen, sich hingeben. Das ist gemeint mit dem Erkennungsbegriff. Das ist pure Nähe, Innigkeit, Intimität. Das ist nicht hier, wie wir so gerne wollen. Ich sage dir, wie es funktioniert. Nein, das ist mein Leben. Das ist Hingabe. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Wir wollen verstehen, die Bibel lädt uns dazu ein, zu erkennen. Und das können wir in jeder Lage. Möge die Situation und die Umstände sein, wie sie sind. Erkennen hat mit Beziehung und Nähe zu tun. Ich vertraue mich jemandem an. Ich öffne mich, ich gebe mich hin, ich schenke mich. Ich lasse mich auf dich ein, ich vertraue dir. Das können wir tun mit unserem großen Gott. In jeder Lage. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Beispiel der Ehe. Ja, komisch, ne? Weit hergeholt gerade. Welche Frau in diesem Raum, verheiratete Frauen, könnte sagen, sie würde ihren Mann immer und in allem verstehen? Ja, ihr schmunzelt. Und man soll ja vom Leichteren auf das Komplexere kommen. Ihr Männer, bitteschön, wer versteht seine Frau immer und in allem? Also, ich nicht. Und wir schmunzeln darüber. Ja, natürlich. Was machen Mann und Frau trotzdem, obwohl sie sich nicht immer verstehen? Sich lieben. Ganz genau. Sie können sich lieben. Komisch, oder? Sie verstehen sich doch nicht. Manchmal glücklicherweise schon. Aber nicht immer. Und manchmal nur verschwommen. Aber sie können sich lieben. Sie können sich einander hingeben. Auch wenn sie sich nicht verstehen. Vielleicht gerade deshalb. Spannend. Erkennen, auch wenn man nicht versteht. Es geht uns so häufig um unseren Verstand. Die Bibel lädt uns ein Schrittchen tiefer zu gehen. Ich habe uns mal einen ganz, ganz bekannten Vers aus den Sprüchen mitgebracht. Sprüche 3, Vers 5, da steht, vertraue. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, immer nur erkennen zu wollen. Erkenne doch ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Erkenne ihn, liebe ihn, gib dich ihm hin, in allen deinen Wegen. Dein Verstand hat Grenzen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Ja? Mir auch. Mein Verstand hat Grenzen. Und jetzt hört mich nicht falsch. Verstand nicht ausschalten. Wir sagen ganz bewusst, wer hier reinkommt, Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern einschalten. Wir wollen Gott auch mit unserem Verstand, mit unserem Intellekt lieben. Aber manchmal stehen wir uns da im Weg, weil wir denken, das ist alles. Dass wir ihn mit unserem Denken erfassen können. Es gibt nun mal auch undurchschaubare Entscheidungen Gottes oder verschlossene Pläne. Und hier dringen wir zum Eigentlichen durch. Dass wir dennoch, trotzdem, bei ihm sein können, an ihm bleiben können. Es geht Gott um etwas Tieferes. Nicht von Kopf zu Kopf. In Hosea gibt es einen ganz abgefahrenen Vers. Da sagt Gott Folgendes. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz. Meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr. Du wirst erkennen. Das ist der Beziehungsbegriff. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Das ist ein Inbegriff von Liebe. Und du wirst mich erkennen. Nicht immer verstehen. Aber ich glaube, man kann erkennen, nur wenn man liebt. Die Ehe ist das beste Beispiel darum, worum es eigentlich geht. Wenn dir Unerklärliches passiert, kann es sein, dass du in deinen Erklärungsversuchen vielleicht scheiterst. Aber in jeder Zeit kann ich mich ihm anvertrauen. Und es geht nicht hier um eine super optimale Lösung des Problems, sondern auch mit suboptimalen Lösungen an Gott dran zu bleiben, in ihm zu sein. Das geht aber nur, wenn ich ein Gottesbild habe, das nicht von meinen Umständen abhängig ist. Wenn ich Gott damit verknüpfe, wie es mir gerade geht, dann wird es schwierig hier. Wenn ich sage, okay, das und das ist gerade meine Lage, Gott, dann bist du so. Na, dann ist er ja nicht immer gut, ne? Was mache ich mit dem Bibelvers, wo es heißt, Gott ist derselbe? Gestern, heute, morgen, übermorgen und in alle Ewigkeit. Was mache ich mit diesem Grundgedanken, der sich von Buchdeckel zu Buchdeckel durch die Bibel zieht, dass Gott ein guter Vater ist, von dem alles kommt, was gut und vollkommen ist? Ich höre häufig von Menschen, die leiden, dass sie dann fragen, Gott, was machst du mit mir? Da muss ich mich erstmal fragen, ist das Gott, der das mit dir macht oder mit mir? Oder ist das einfach auch etwas, was einfach in dieser gefallenen Schöpfung und in dieser Welt Teil des Ganzen ist? Und mache ich Gott so klein, dass ich sage, du bist entsprechend, wie es mir gerade geht? Oder sage ich, du bist gut. Gut. Gut zu mir. Das sage ich einfach mal. Und dafür stehe ich. Weil ich das nehme vom Wesen Gottes, vom Wort Gottes. Und ich mache es nicht abhängig davon, wie es mir geht. Wir haben eben gesungen, Anker in der Zeit. Schon älteres Lied. Ein sehr passendes heute. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Aber eins ist unwandelbar. Du bist der Anker in der Zeit. Und da stehe ich drauf, wie auf einem festen Boden, auf einem festen Fels. Und wenn es um mich herum schwankt und mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, so stehe ich doch sicher auf dir. Ich habe mal überlegt, wie geht es eigentlich Menschen, die im Unerklärbaren trotzdem Gott vertrauen? Was machen die denn da? Welche Vertrauensschritte gehen sie? Und ich möchte uns ein paar vor Augen führen. Zwei etwas genauer und zwei einfach nur kurz nennen. Ein Vertrauensschritt, der mir sehr offensichtlich wurde, ist, dass Menschen Gott suchen. In ihrer Lage. Möge sie sein, wie sie ist. Mir kam unter anderem der Musiker und Psalmist Asaf vor Augen. Psalm 73. Sehr schmerzvoll gibt er Einblick, wie todunglücklich er ist. Und dann sagt er folgenden Vers im Psalm. Er sagt, ich wäre fast zu Boden gekommen oder beinahe, fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Das ist dieses. Boden unter den Füßen weg. Und dann kommt er mit einer für ihn unerklärlichen Ungerechtigkeit nicht klar. Er droht dran zu zerbrechen. Und es war unerträglich. Er sagt, mein Herz war verbittert. Mir bohrte der Schmerz bis in die Nieren. Das ist eine gute Beschreibung, finde ich. Es ist so, der Boden ist fast weg. Ich halte es nicht mehr aus. Es bohrt in mir. Er leidet. Unter einer Ungerechtigkeit. Den Gottlosen geht es trotz ihrer Bosheit bestens und er leidet, obwohl er Gott die Treue hält. Und an der Stelle fragt er sich, was hat das alles gebracht, dass ich mich reingehalten habe, und ich hier mit Gott unterwegs war, das war doch für die Katz. Guck doch mal, wie es mir geht. Und denen, die sich um Gott nicht scheren, denen geht's bestens. Haben alles, was sie wollen, Peace, Love and Happiness und ne, alles glorreich. Und mir, der ich mich hier an Gott hänge, todunglücklich. Diese Grübeleien machen ihn kaputt. Sie fressen ihn auf. Und sie bringen ihn immer weiter weg von Gott. Spannend, ne? Das kann einen zu Gott hinziehen oder von Gott wegtreiben. Und das treibt ihn weg von Gott. Er klagt Gott hier an in einer Bitterkeit. Und er hätte fast sein Vertrauen in Gott verloren. Ihm die Treue gekündigt, sein Glauben über Bord geworfen. Fast hätte er den Glaubensstecker gezogen. Aus, Ende, vorbei. So nicht mehr mit mir. Und ihr kennt das vielleicht, oder? In Situationen, wo es wirklich bohrt, bis in die Nieren. Und ihr sagt, Gott, also wenn das so ist und wenn du so bist, dann... Und dann wollen wir ihm die Treue kündigen. Dann bin ich weg. Dann gehe ich auch nicht mehr in die Gemeinde, gehe ich auch nicht in den Gottesdienst, ich lese auch nicht mehr in der Bibel, ich bete auch nicht mehr, Lobpreis schon gar nicht. Mach ich nicht mehr. Was hast du denn davon? So. Und ihr kennt das vielleicht. Wir mögen darüber schmunzeln, aber das ist ja so eine beleidigte Reaktion, wo wir, ich meine, ey, komm. Also ich denke manchmal daran, ne, er so ein guter Vater ist und ich jetzt als eigener Vater denke, ja, manchmal kommen Kinder so, ne? Ich habe früher auch gesagt zu meinen Eltern, und dann, wenn ihr das so weitermacht, dann laufe ich in den Wald und ich komme auch nicht mehr wieder. Und dann werdet ihr richtig weinen und heulen und irgendwann werdet ihr mir nachkommen und dann werdet ihr das alles so machen, wie ich will. Ne, ist nicht passiert. Meine Eltern waren weiser. Aber es gibt hier einen Wendepunkt bei diesem Asaf. Und wisst ihr, wie der Wendepunkt lautet? Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam. Und das verändert alles bei ihm. Was ist Gottes Heiligtum? Seine Nähe, seine Gegenwart. Er sucht Gott auf. Gott sei Dank. Ey Junge, dass du die Kurve gekriegt hast. Er macht sich auf. Und er geht in Gottes Gegenwart. Und das durchbricht den Teufelskreislauf seiner bitteren Gedanken. Und es gibt ihm einen vollkommen neuen Blick. Zu Anfang des Psalms, wenn wir da lesen, dann stellt er fest, seinen Boden unter den Füßen, den hätte er fast verloren. Nun aber, in Gottes Gegenwart bekommt er eine ganz andere Blickrichtung. Er sieht nämlich auf einmal, wie fest der Boden ist, auf dem er steht. Asaf ist überwältigt. Eine absolute Realität, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Aber er ist überwältigt von der Erkenntnis, dass er gegründet ist auf einem Fels, auf festem Boden. Und dann sagt er, wenn ich im Himmel, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als anderes, alles andere auf der Erde. Ich überschlag mich schon hier. Was sagt er da, wenn ich nur dich habe? Meine Situation ist mir jetzt mal völlig Banane. Darum geht es eigentlich gar nicht mehr. Die hat sich auch nicht geändert. Seine Umstände sind dieselben geblieben. Aber auf einmal kommt er bei Gott an. Und was erlebt er da? Ein Gehaltensein. Ein Getragensein. Ein Geborgensein. Ihr Lieben, das ist nicht von dieser Welt. Und das ist auch nicht eben mal irgendwo auf dem Jahrmarkt zu kriegen. Dieser Asaf spricht von einem dreifachen Ich aber. Am Anfang sagt er, ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Das ist die Situation. Und dann am Ende sagt er, ich aber, bleibe immer bei dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Und dann endet er, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein, das ist mein größtes Glück. Ey, du bist doch todunglücklich gerade. Nein. Er ist gerade bei Gott angekommen. Und dann kann er sagen, Gott nahe zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, das ist mein Glück. Was für eine Reise durch die Tiefen des Lebens. Asaf findet auf einmal Frieden, Erfüllung, Glück, unabhängig seiner Situation. Es ist unabhängig von seinem Wohlbefinden. Es ist tiefer, höher, weiter, näher als alle anderen Formen von Frieden, von Glück es sein könnten. Und das ist schwer in Worte zu fassen. Er macht einen Versuch. Er sagt, ich finde mein Glück, mein Frieden in dem Gott, der mich hält. Und diese Worte sagt er da. Dennoch, trotzdem bleibe ich stets an dir, aber nicht, weil ich hier der Glaubensheld bin, da bin ich nämlich gerade mal eben nicht. Aber du hältst mich du hältst mich. Und deswegen bin ich gehalten. Was für eine Realität, die allen Umständen trotzt. Gehalten sein, mitten in schwierigen Lagen. Wow. Von höchster Stelle. Fragen sind nicht beantwortet. Problem ist nicht gelöst. Aber angekommen. Ihr kriegt das ja immer mal wieder mit, wenn ich predige, dass mich auch Lieder beschäftigen, die im Radio rauf und runter laufen. Ein Lied beschäftigt mich gerade, oder ich höre auf und merke, ich werde hellhörig, wenn ich im Radio das neue Lied von April Lavigne höre. Head Above Water. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Läuft rauf und runter gerade. Vielleicht könnt ihr beim Text das nächste Mal ein bisschen genauer hinhören. Das ist das erste Lied seit 5 Jahren, das sie geschrieben hat. Denn 2014 steckte die Sängerin in einer heftigen Infektionskrankheit, der Lymphborreliose. Das ist eine Krankheit, die Organe angreift, vor allem Haut, Nervensystem und die Gelenke. Und so heftig, dass man dahin sieht. Und dann sagt sie, an einem Abend dachte ich, ich müsste sterben. Und ich akzeptierte das. Meine Mutter lag bei mir im Bett und sie hielt mich. Ich dachte, ich ertrinke. Ich betete dann zu Gott. Oh, das ist eine gute Idee. Bitte hilf mir, den Kopf über Wasser zu halten. Head above water. In diesem Moment formte sich ein Song. Und ich habe euch mal ein bisschen von diesen Lyrics mitgebracht. God, keep my head above water. Ich mache es mal einmal auf Englisch. I lose my breath at the bottom. Come rescue me, I'll be waiting. I'm too young to fall asleep. God, keep my head above water. Don't let me drown. It gets harder. I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown. Don't let me drown. In einer absolut lebensbedrohlichen Lage, diese noch junge, berühmte Sängerin, wendet sie sich an Gott. Gott, halte meinen Kopf über Wasser. Lass mich nicht untergehen. Komm, errette mich. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ich werde dir dort am Altar begegnen, in deinem Heiligtum, in deiner Gegenwart, während ich auf meine Knie falle. 5 Jahre später, dieses Lied. Wohin wende ich mich, wenn mir der Boden unter den Füßen wegzugleiten scheint? Wohin wendest du dich? Ein zweiter Vertrauensschritt. Ehrlich zu werden. Schonungslos ehrlich. Gott das zuzumuten, was in dir ist. Und das sagt der Psalmist in Psalm 62. Vertraut, und jetzt merkt ihr, das ist eine Vertrauensfrage, auf ihn alle Zeit. Ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Bei Gott ungeschützt mein Herz auszuschütten. Kennst du das? Weißt du eigentlich, von dem Gebetsbuch der Bibel, von den 150 Psalmen, gibt es weit mehr Klagepsalmen als Lobpreispsalmen? Das scheint am Leben zu liegen. Dass das Leben eben manchmal nicht so ist, muss ja nicht zu klagen. Doch, ich habe eigentlich zu klagen, aber ich traue mich nicht. Traust du dich zu klagen? Traust du dich, bei Gott zu klagen, ihm dein Herz auszuschütten, dann weißt du was? Das ist eine Vertrauensfrage. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann wärst du ehrlich und dann schüttest du aus. Ich nehme mal wieder das Beispiel der Ehe. Ich hoffe, dass ihr das könnt, ihr lieben Ehepartner, dass ihr sehr ehrlich miteinander seid und nicht nur die Maske aufsetzen. Das braucht keine Ehe, das braucht keine Gottesbeziehung. Oft trauen wir uns nicht, ehrlich zu sein. Das darf eigentlich nicht sein, das darf ich auch schon gar nicht sagen. Aber ich glaube, je mehr du jemandem vertraust, desto mehr sprichst du auch heikle Dinge aus und sprichst heikle Themen an. Du mutest dich zu und das ist ein Vertrauensschritt. Wir Deutschen sind ja angeblich Weltmeister im Jammern und Meckern, wird uns so nachgesagt. Ob wir darauf stolz sein können, ist die zweite Frage. Ich glaube nicht. Und ich glaube, es hat hier eine unterschiedliche Dynamik. Wenn ich mecker, wenn ich jammer, dann hat das eine Abwärtsspirale. Das ist nämlich da genau diese Dynamik. Weil ich bei mir bleibe und bei meinem Problem. Wenn ich aber klage, dann hat das eine Aufwärtsspirale. Warum? Meine Klage hat einen Adressaten. Und ich komme bei Gott an. Darfst du klagen? Natürlich! Das gibt das ganze Buch der Klagelieder. Klage. Aber klage zu Gott. Komm bei ihm an. Das macht den Unterschied. Wenn ich bei mir, ich arme Sau und Bauchnabel schaue, Self-Pity-Party, dann macht das was mit mir. Und mit uns allen kommen wir alle. Oder wir sagen, damit gehen wir zu Gott. Mann, ich wünsche mir das. Dass wir das tun. Dass wir nicht sagen, es ist alles immer nur toll. Nein, das ist es nicht. Aber wir haben einen tollen Gott. Und wer ist denn größer? Das Problem oder unser Gott? Kannst du dein Problem sagen, wie groß dein Gott ist? Oder du sagst, Gott, also mein Problem ist immer so groß, da kommst du nicht mit. Das ist ja eine Glaubensfrage. Wie bin ich da unterwegs? Mein Herz auszuschütten. Die Situation mag unverändert bleiben, aber ich bin bei Gott und bin gehalten. Zwei Sachen, die ich einfach nur anreiße. Menschen, die Vertrauensschritte gehen in Situationen, die schwierig sind, sie bleiben in der Gemeinde und isolieren sich nicht. Manchmal ist es verständlich, dass Leute nicht mehr kommen, weil sie sagen, die Christen gehen damit richtig schlecht um. Und da trauen sie sich gar nicht zu kommen. Das ist aber ein Armutszeugnis. Denn diese Distanz, die man so anfänglich bringt, die kann nachher dazu führen, dass ich mich von Gott und von Gemeinde ganz distanziere. Und dann werden wir schnell auch Opfer von Lügen und von Ehrglauben. Das gefällt dem Teufel, wenn Leute sich isolieren. Aber wenn wir miteinander und beieinander bleiben und einander die Lasten tragen, füreinander da sind, dann ist da eine Einheit und eine große Kraft. Und ein letztes, was mich immer wieder bewegt, ist, wenn Menschen in Situationen, die suboptimal sind, weiterhin ihren Platz einnehmen und Gott dienen. Und ich habe da Situationen vor Augen, wo ich denke, oh, das war echt nicht leicht für diejenigen, für denjenigen. Und da ist eine Kraft drin. Es gibt Situationen, da geht es nicht. Da kannst du es nicht. Und da musst du eine Auszeit haben. Aber grundsätzlich zu sagen, Gott, ich sehe, dass du größer bist. Und ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Wer Gott vertraut, unabhängig seiner Situation, der erlebt nämlich einen Frieden wie ein gerade gestilltes Kind. Das sagt Psalm 131. Und wenn ich in einem solchen Frieden bin, aus der Gottesnähe heraus, dann habe ich einen ganz anderen Spielraum. Psalm 131 sagt, Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz. So wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Gottes, jetzt merkt ihr, es ist eine Vertrauensfrage. Vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Im Nahsein, im sich hingeben, gestillt zu werden. Still zu sein. Ich finde das ein herrliches Bild. Unsere Kinder sind inzwischen einiges größer, aber ich kann mich gut erinnern. Dieses gestillt zu sein, es ist herrlich. Wie sie dann abfallen und sind einfach nur tief glücklich und tief entspannt. Und da fragt man ja auch nicht, ist das jetzt angemessen an der Situation, dass du da so entspannt bist? Also diese Haltung zu haben, ich komme zu Gott und lass mich von dir stillen, die Unruhe in mir. Und manchmal ist der Umstand gar nicht mehr so wichtig und entscheidend, wenn ich diese Ruhe bei Gott finde. Ich möchte euch dazu einladen. Das kann befreiend sein, anzuerkennen, dass wir Gott mit unserem Verstand gar nicht greifen können. Dass wir wissen, seine Gedanken sind so viel höher, übersteigen unseren Verstand. Psalm 139. Wie köstlich vor mir, Gott, sind deine Gedanken. Wie ist ihre Summe eine so große? Sollte ich sie zählen, so würde ich sie gar nicht zählen können. Sie sind mehr als des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Da denke ich, ey, wie cool. Ich bin bei dir, darum geht es, bei dir zu sein. Oder Gott sagt Jeremia 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege nicht meine, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind doch meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und ich denke, Mensch, das müssen wir hören. Wir versuchen immer wieder zu begreifen und zu ergründen und sagen, Gott, warte mal, da verstehe ich deinen Weg nicht. Ja, Himmel und Erde sind ein bisschen unterschiedlich. Muss ich nicht verstehen. Und hier auf Erden ist die Erkenntnis nur Stückwerk, sagt Paulus an die Korinther. Wir erkennen, aber auch nur stückweise. Eines Tages werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Das Entscheidende ist, weißt du, dass du bei Gott sein kannst und bei ihm bist, mittendrin. Und das sagt David im Psalm 23, die lebensbedrohliche Situation des Todestals. Mitten im Tal, wo Todesschatten mich umfangen, wechselt er auf einmal zum Perdu. Eben war noch, der Herr ist mein Herde, der Herr führt mich, der Herr. Und bin ich im tiefsten Tal des Todes, so fürchte ich mich nicht. Warum denn nicht? Denn du bist bei mir. Das tröstet ihn. Die Nähe Gottes. Mitten im Unerklärlichen, mitten im Todestal. Das wünsche ich euch. Die Blickrichtung nicht auf die Umstände zu richten und von den Umständen abhängig zu sein, sondern zu sagen, ich trotze den Umständen und richte meinen Blick auf Jesus, der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Ich höre gerade ein Lied in meiner Zeit mit Gott rauf und runter. Love has a name, peace have a name, hope has a name und was weiß ich alles. Alles, was wir brauchen, hat einen Namen und der Name ist Jesus. Und ich möchte auf diesen Jesus schauen, der mein Frieden ist, meine Freude, meine Hoffnung, mein Heil, mein Gehaltensein. Und die Grundfrage ist, und damit finalisieren wir heute, glaube ich denn eigentlich wirklich, dass Gott ein guter Vater ist? Glaube ich das? Oder bekenne ich das nur manchmal so mit den Lippen? Aber eigentlich, wenn es mir nicht gut geht, stelle ich es in Frage. Oder glaube ich trotzdem, Gott, du bist gut. Was macht eigentlich ein guter Vater? Ein guter Vater ist gut zu mir. Er gibt gute Gaben. Dann kann ich doch sagen, ja, aber warum Gott? Und dann kann ich Dinge hinschleudern und im selben Moment innehalten und denken, ja, und ist das denn gerade ein Geschenk Gottes an mich? Wahrscheinlich nicht. Wenn du bis eben gedacht hast, Krankheit ist ein Geschenk Gottes oder Krebs gibt Gott mal, um dich irgendwie heiliger zu machen. Das entspricht nicht meinem Gottesbild und auch nicht dem, was ich aus der Bibel lese. Ja, es sind richtig ätzende Situationen auf dieser Welt. Freut sich Gott darüber? Nein. Ist er trotzdem mittendrin? Ja, aber sowas von. Und manchmal leidet er mit dir mit. Aber er ist da. Du lässt mich nicht allein. Niemals lässt du mich allein. Niemals. Nicht im tiefsten, finsteren Tal. Ist Gott nur vertrauenswürdig, wenn es mir gut geht? Mann, wäre das erbärmlich. Nein, Gott, du bist gut. Und eines Tages, Halleluja, da wird es keine Krankheit mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, kein nichts mehr davon. Darauf freue ich mich schon. Eines Tages. Aber bis dahin erleben wir das Reich Gottes, bricht sich Bahn. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich will mehr davon erleben. Ich will, dass wir hier mehr Wunder berichten. Wir erleben Wundervolles. Und das tun wir. Und ich will noch viel mehr erleben davon. Aber wir erleben auch große Fragezeichen. Und dann sagen wir, okay Gott, darin werden wir nicht irre, sondern wir geben uns dir hin. Und meine Herausforderung an dich und an mich, an uns alle heute Morgen ist, egal wo du gerade stehst, in Freude oder Leid, vertraue dich doch einfach mal ganz neu Gott an. Er sieht dich ja gerade und er liebt dich, er versorgt dich, auch wenn du ihn nicht verstehst. Ich möchte eine kurze Stille geben und ihr dürft gerne schon nach vorne kommen. Wir werden gleich mit einem Lied antworten und auch noch ein weiteres singen, in dem wir einfach auch reagieren können und in dem wir uns da einklinken können in diese Texte, die sehr tiefgehend sind. Einfach, aber tiefgehend. Wir halten kurz inne. Thank you.